Sie haben eingeschaltet bei Radio Gloria, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur Realpräsenz und Aktualpräsenz Christi. Zu diesem Thema sprach Professor Dr. Johannes Stöhr im Rahmen des theologischen Sommerkurses über die Eucharistie an der Gustav-Siewert-Akademie in Oberbierbronnen in Deutschland. Hören Sie also den Vortrag mit Professor Dr. Johannes Stöhr zum Thema zur Realpräsenz und Aktualpräsenz Christi.
Um das Thema der Aktualpräsenz und der Realpräsenz des eucharistischen Heilandes. Die Eucharistie ist das größte Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Ein Geschenk aber, und umso mehr das Geschenk seiner selbst, das Jesus uns gegeben hat, sein Fleisch zu essen, sein Blut zu trinken, muss nicht in erster Linie erklärt oder diskutiert werden, sondern vor allem empfangen werden. Als Geheimnis des Glaubens. Wir sind immer auch aufgerufen, vom Glauben Rechenschaft zu geben, wie der Petrusbrief sagt, also Irrtümer zu vermeiden und versuchen, ein tieferes Glaubensverständnis zu gewinnen. Vieles mag Ihnen bekannt sein, zunächst über die Gegenwartsweisen Gottes. Kürzlich erklärte ein Bischof in einer guten Predigt, in der Heiligen Eucharistie ist Gott gegenwärtig. Natürlich ist das richtig. Gott ist zugegen mit seiner Allmacht, seiner Allwissenheit, seiner Vorsehung, mit seiner Güte, mit allen göttlichen Eigenschaften. Aber diese Aussage ist dennoch gar nicht ausreichend. Denn so ist Gott natürlich auch im Wald, auf dem Berg, in der Fabrik, im Makrokosmos, im Mikrokosmos gegenwärtig. Er ist ja allgegenwärtig. Und gegenwärtig durch seine Macht ist er bei der Erschaffung, bei der Erhaltung der ganzen Welt. Mit seinem Wissen umgreift er alles. Aber das Gnadenwirken Gottes, das bedeutet eine wesentlich neue und davon zu unterscheidende Gegenwartsweise. Es bewirkt eine nova creatura, eine neue Schöpfung. Also die Gnadengegenwart Gottes steht auf einer wesentlich höheren Ebene als das, was schon mit der natürlichen Gottebenbildlichkeit des Menschen, mit seinem Leib und seiner Seele an Gottes Nähe gegeben ist. Aber wichtig ist auch im Gnadenbereich die Unterscheidung von verschiedenen Gegenwartsweisen Christi. Wir begegnen ihm in seinem Wort, wir begegnen ihm im Beten der christlichen Gemeinschaft, in der Familie, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist er mitten unter uns. Wir begegnen Christus in den Werken der Barmherzigkeit, was wir dem geringsten der Brüder getan haben, haben wir ihm selber getan. Und wie das Konzil gesagt hat, er ist mit seiner Kraft in den Sakramenten gegenwärtig, er ist gegenwärtig in seinem Wort, in die heiligen Schriften in der Kirche verlesen werden, er ist gegenwärtig, wenn die Kirche betet und in seinem Namen zusammenkommt. Die eucharistische Gegenwartsweise ist nun aber wesentlich verschieden von der Gegenwartsweise, auch von der gnadenhaften Gegenwartsweise. Hier ist Christus in der Heiligen Messe nicht nur Herz und Mittelpunkt der Liturgie, sondern der Gipfel, auf den das Tun der Kirche zustrebt und zugleich die Quelle, aus der alle ihre Kraft strömt. Wir müssen also von der Gnadengegenwart im Allgemeinen wesentlich unterscheiden die eucharistische Realpräsenz. Das bedeutet, einzigartige Gegenwart Christi wäre realiter et substantialiter, viel mehr als nur eine symbolische Gegenwart Gottes, wie bei Zwingli, mehr als eine Wirkgegenwart des Erlösergottes, wie Calvin dachte. Und derselbe Christus, der als Mensch unter uns gelebt hat, wie wir in der Familie, im Beruf, der Wunder gewirkt hat, Kranke geheilt hat, das Wort Gottes verkündet hat, die Apostel berufen hat, ist zugegen, wenn auch unter anderer Gestalt. Da handelt es sich bei der Eucharistie nicht einfach nur um eine Erinnerung, zum Beispiel eine Erinnerung an das Passahmahl, sondern eine besondere Gegenwart. Christus ist nicht nur eine Gestalt, die vorübergegangen ist, die einmal gelebt hat, dann verschwand und uns ein wunderbares Gedächtnis, ein ergreifendes Beispiel hinterlassen hat, der lebt. Und so mahnt der heilige Cyrill von Jerusalem: Schau in Brot und Wein nicht nur die natürlichen Elemente an, denn der Herr hat ausdrücklich gesagt, dass sie sein Leib und sein Blut sind. Der Glaube versichert es dir auch, wenn die Sinne dir anderes einreden. Diese wahre Gegenwart in der Eucharistie ist die Grundlage der eucharistischen Anbetung. So ist er im Tabernakel uns nahe als Mensch mit seiner Herzenskenntnis, jedem persönlich, seinem menschlichen Mitempfinden und erwartet darauf, dass jeder von uns die Begegnung mit ihm sucht. Das ist alles für uns selbstverständlich und besonders in der Enzyklika Mysterium Fidei von Papst Paul VI. Als Glaubenswahrheit noch einmal endgültig zusammengefasst und erklärt worden. Es findet sich eine Bestätigung der wahren Gegenwart Christi im Leben vieler Heiliger. Darüber hat ja der Dogmatiker Ferdinand Holböck ein wunderbares Buch geschrieben, das Allerheiligste und die Heiligen. Es findet sich auch in glaubwürdigen Berichten über eucharistische Wunder. Genannt sei nur Lanciano um 700, Ferrara um 1171, Orvieto, Bolsena um 1263 oder Siena um 1730. Die verbindliche Glaubenslehre der Transsubstantiation der Wesenverwandlung grenzt nun diese eucharistische Gegenwartsweise gegen Irrlehren ab. Nach Thomas von Aquin bezeichnet Substanz das, was von selbst ist, ens per se, und das aus sich selbst heraus Bestand hat, ohne Träger existiert und subsistiert, ens in se subsistens. Akzidenz dagegen ist eine unselbstständige Seinsweise, an einem anderen Sein, einem Träger. Akzidenz ist also ein esse in alio und in subjectu, ein ens entis. Manche verlegen das von der Ebene der Wesensverwandlung auf eine völlig verlegen das völlig auf die natürliche Ebene der Bedeutungsverwandlung, Transsignifikation. Aber bei dem immateriellen Geschehen handelt es sich nicht nur um eine Bedeutungsänderung oder eine Transfinalisation, Zweckveränderung von Brot. Ob man ein Tuch nur als Tischtuch benutzt oder als Fahnentuch, Zweckveränderung. Aber es ist dasselbe, sondern es ist hier nicht eine Änderung auf natürlicher Ebene gegeben, sondern das Brot hört auf, Brot zu sein, nur noch die Akzidenzien davon, die Gestalten bleiben. Um das etwas deutlicher zu machen für die Moderne, da haben verschiedene Autoren wie Schillebecks, Schoenberg und andere dieses Konzept der Transsignifikation, Transfinalisation entwickelt. Der Münchner Hilberath sprach von Umstiftung. Schoenberg, der sagte, wir brauchen gar keinen Substanzbegriff, und er suchte eine Erklärung aufgrund des Phänomens personaler Gegenwart. Und Schillebecks meint, Substanz ist nur dasselbe wie Sinn und habe gar nichts mehr mit materieller Grundlage zu tun. Das war zu fragen, ob diese Kategorien, idealistische, existenzialistische oder personalistische Neuworte, das vom Glauben Gemeinte wirklich und besser treffen als die bekannten realontologischen Aussagen. Die waren ja stark bestimmt vom Geist bestimmter moderner Philosophien. Mehr noch, als die Tradition dem Aristotelismus verpflichtet war, den man ja auch nur gereinigt und nur teilweise rezipieren konnte. Die Rede von der nötigen Anpassung an den heutigen kulturellen Kontext, die sogenannte anthropologische Wende, die ist sehr vage und erinnert auch an eine Art von Determinismus der Geistesentwicklung nach Hegel oder an die These, dass der Mensch erst die Sinngebung schaffen müsse. Der große Theologe Leo Schäfzig und Kardinal hat sich dazu geäußert. Da wird alles auf die Erfordernisse der menschlichen Selbstverwirklichung zurückgeschnitten. Und an der Materie, an der Sache selber, würde bei der Wandlung gar nichts geändert. Sinnverwandlung ist aber gar nicht dasselbe wie Substanzverwandlung. Auch das materielle Sein ist ja hier umgriffen. Nicht der Sinn des Leibes Christi wird gewandelt, sondern der Leib selber wird in sakramentaler Weise gegenwärtig. Und das sakramentale Sein geht dem Verstehen und dem Sinn voraus. Die Substanz geht dem Sinn als innerlich begründendes Prinzip voraus. So haben sich diese Versuche einer existenzialistischen oder spiritualistisch-idealistischen Umdeutung als nicht nur als sprachlich ziemlich kompliziert, sondern auch als inhaltlich als äußerst fragwürdig erwiesen. Schon das vierte Laterankonzil 1215 hat die Transsubstantiation definiert. Das Konzil von Trient sprach dann feierlich von einer Verwandlung der gesamten Substanz des Brotes und des Weines. Und Papst Pius XII. Hat in der Enzyklika Humani Generis die Transsignifikationen auch verworfen. Er sagte, es fehlt auch nicht an solchen, die behaupten, die Lehre von der Transsubstantiation, die auf einem veralteten Substanzbegriff beruhe, sei so umzugestalten, dass die wirkliche Gegenwart Christi in der Heiligen Eucharistie in einem gewissen symbolischen Sinn verstanden werde. Insofern die konsekrierten Spezies nur wirksame Zeichen seien für die geistige Gegenwart Christi und für seine in seinem mystischen Leib sich vollziehende innigste Vereinigung mit den Gläubigen in dessen Gliedern. Papst Paul VI. Hat dann in seiner Enzyklika Mysterium Fidei vom 3. September 1965 zu einigen wichtigen Fragen der Eucharistie autoritativ verbindlich Stellung genommen. Und hier wird auch die Terminologie, die bleibende Gültigkeit der traditionellen Terminologie oder Philosophie der Transsubstantiation, der Wesensverwandlung, auch herausgestellt. Und Begriffe wie Transsignifikation, Transfinition, die könnten vielleicht das Glaubensgeheimnis ergänzend erklären, aber die in der Heiligen Messe geschehende Wesensveränderung der ganzen Substanz des Brotes in den Leib, der ganzen Substanz des Weines in das Blut Christi, dürfe aber nicht unter Verzicht auf den traditionellen Begriff, auf diese beiden Begriffe beschränkt werden. Und der Konzil des Papst hat diese Maßgabe bekräftigt im Credo des Gottesvolkes von 1968. Papst Benedikt der 16. hat die Bischöfe erinnert an das Vierte Laterankonzil, das ja auch besonders das Altarsakrament beachtet hat. Und das Konzil hat den Begriff Verwandlung, Transsubstantiatio, in das Glaubensbekenntnis eingefügt, um die Realpräsenz von Christus im eucharistischen Opfer zu bekräftigen. Sein Fleisch und sein Blut sind wirklich im Sakrament des Altars enthalten, unter den Formen von Brot und Wein, da das Brot im Fleisch Wesen verwandelt ist und im Wein das Blut durch die Kraft Gottes. Hier ist nicht nur der Sachverhalt, sondern auch der Wortlaut ungewöhnlich streng approbiert und abgegrenzt worden, was an sich selten vorkommt. Das Konzil von Trient hat die Geeignetheit des Ausdrucks lehramtlich bestätigt. Conveniente aptissime propria, proprie, sagt es. Und so hat dann auch Papst Pius VI. In der Bulla Auctorem Fidei schon 1794 ähnlich erklärt und hier dann auch darauf hingewiesen, dass hier die Lehre der Synode von Pistoia, Pseudosynode, die unternahm es, die Glaubenslehre vom Ritus der Konsekration von den scholastischen Fragen in Bezug auf die Weise, in der Christus in der Eucharistie ist, absehen zu sehen. Und da mahnte diese Pseudosynode die Pfarrer, nicht sich damit zu beschäftigen, sondern nur zwei Sätze vorzutragen. Christus ist wirklich gegenwärtig und die Substanz hört auf, die Gestalten bleiben zurück und es wird unterlassen, die Transsubstantiation und Verwandlung hier klar zu erwähnen, die das Konzil von Trient als Glaubenslehre definiert hat. Pius der VI. Hat hingewiesen auf diesen hermeneutischen Betrug dieser Pseudosynode von Pistoia. Da sagt er, da gebe es Sätze, die unter dem Schlupfwinkel der Zweideutigkeit eine gefährliche und verdächtige Verschiedenheit der Sinngehalte einhüllen. Und niemand wage es, die dogmatischen Formeln und Ausdrucksweisen nach seinem Gutdünken oder unter dem Vorwand einer neuen Wissenschaft zu ändern. Und Papst Paul VI. Hat gesagt, man kann es weiterhin nicht dulden, dass jeder auf eigene Faust die Formeln antasten kann, mit denen das Konzil von Trient das eucharistische Geheimnis zu glauben vorgelegt hat. Eine Verwandlung von Wasser in Eis, das würde ja nur bedeuten, Veränderung des Aggregatzustandes, derselben physischen Substanz. Bei der wunderbaren Verwandlung des Wassers in Wein in Kana, da gab es auch keine Präexistenz des Weines. Der Wein hielt ja seine Konsistenz vom Wasser. Auch die Assimilation von Brot, Nahrung im Körper ist kein zutreffender Vergleich. Und noch unpassender ist natürlich die Vorstellung eines miniaturisierten Leibes im Brot. Transsubstantiation schließt auch Transakzidentation aus. Denn nicht nur die ganze Substanz, sondern auch nur die Substanz von Brot und Wein wird verwandelt. Hier ist also eines zu beachten. Realgegenwart, dieser Begriff impliziert noch gar nicht notwendig Transsubstantiation. Muss erklärt werden. In der Transsubstantiation hat Christus nicht nur ein irdisches Element auf den göttlichen Kult hingeordnet, wie zum Beispiel das Wasser bei der Taufe, das Öl bei der Firmung, sondern er hat seinen eigenen Leib, sein Blut in der Opferhingabe für den göttlichen Kult bestimmt. Die amtliche Verwendung des Substanzbegriffes bedeutet jetzt keine grundsätzliche Approbation eines bestimmten philosophischen Systems, zum Beispiel des aristotelischen Hylomorphismus. Der könnte sogar noch Probleme bringen. Vorausgesetzt wird ganz einfach eine Tatsache. Eigenschaften und Akzidenzien, zum Beispiel die Blätter eines Baumes, die hängen nicht in der Luft, sondern brauchen notwendig einen Träger. Und das ist ein Erkenntnis des gesunden Menschenverstandes, ebenso wie der wissenschaftlichen Analyse, die den Begriff noch präzisiert hat. Da geht es also um eine ontologische, eine Seinswandlung, nicht eine physikalisch-chemische Umformung. Das war Grundlage für viele Missverständnisse. Diese Verwechslung des metaphysischen, philosophischen Begriffs mit dem physikalischen, naturwissenschaftlichen Begriff. Und dadurch wird das ganze Problem ja sehr kompliziert. Und Substanz im Sinne der Philosophia per ennis und der Theologie gehört nicht zum Bereich des physikalisch Erfahrbaren. In der Naturwissenschaft meint Substanz was anderes, nämlich dass reine und gemischte Stoffe, aus denen materielle Dinge zusammengesetzt sind. Und die Naturwissenschaft kann einen ontologischen, transempirischen Begriff weder erstellen noch widerlegen. Sie kann allenfalls beitragen, dass hier naturwissenschaftlichen Befunden nicht widerspricht. Eucharistie als Nahrung und Gemeinschaft, kurz daraus. Dazu etwas. Die Heilige Kommunion besteht nicht nur in der vertikalen Verbindung, Vereinigung des Einzelnen mit Christus, sie ist auch eine Verbindung mit all denen, die den gleichen Leib des Herrn empfangen. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Teilhabe am Leib Christi. Weil es ein Brot ist, sind wir ein Leib als die vielen, denn wir nehmen alle teil an dem einen Brot. Dieser Gemeinschaftscharakter kann allerdings falsch verstanden werden. Papst Paul VI. Hat kurz nach dem Abschluss des Konzils einen gefährlichen Einbruch im Glauben in der Verehrung gegenüber dem heiligsten Altarsakrament festgestellt. Im Rundschreiben über Lehre und Kult der Heiligen Eucharistie, 1965, hat er erklärt, jede Messe, auch wenn sie privat vom Priester zelebriert wird, ist dennoch nicht privat, sondern ein Akt Christi und der Kirche. Denn jede Messe, die zelebriert wird, ist nicht nur für das Heil einiger dargebracht, sondern für das Heil der ganzen Welt. Wenn wir die Realpräsenz bekennen, dann sind wir uns nicht immer klar bewusst davon, ist etwas anderes deutlich zu unterscheiden, nämlich die Aktualpräsenz. Das ist die erlösende Opferhingabe Christi, die Gegenwart seiner Erlösungstat durch das Opfer und im Opfer. Und diese Identität von Abendmahl, Kreuzesopfer und Heilige Messe, die besagt, es ist immer dasselbe Opfer, aber in verschiedener Gestalt. Das hat auch August Das hat auch Thomas im Anschluss Augustinus festgestellt. Und das kirchliche Rechtsbuch bestätigt, in der Messe dauert das Kreuzesopfer immer da fort, in saecula perpetuatur. Die Tatsache der Mahlgemeinschaft mit Christus in der Heiligen Messe ist also ein Aspekt und lässt die Aktualpräsenz leider oft in den Hintergrund treten. Die Einzigkeit der Heiligen Messe wird aber gerade dadurch deutlich. Da wird uns klar, dass es sich um ein dynamisches Geschehen handelt, nicht nur um eine sozusagen statisch gedachte Gegenwart. Deswegen ist der Höhepunkt der Heiligen Messe nicht die Heilige Kommunion, sondern die Wandlung. Allerdings, die Hochgebete im neuen Ritus, die steuern doch teilweise nach der Wandlung schnell auf die Heilige Kommunion zu. Und da kommt der Opfercharakter nicht immer so klar zum Ausdruck. Wir können auch sagen, Eucharistie ist ein Remedium mentis et corporis, Heilmittel für Leib und Seele, Unterpfand der ewigen Herrlichkeit. Das ist sehr wichtig. Aber dabei dürfen wir nicht vergessen, sie ist nicht nur ein Geschenk für uns, sondern auf Gott hingeordnet, in diesem einmaligen Opfer, in das wir einbezogen sind. In der Heiligen Messe geht es also nicht nur um das Empfangen von Gnadengaben, sondern um die Vergegenwärtigung der Opferhingabe Christi, mit der er uns erlöst hat. Darum, dass wir in diese Hingabe einbezogen werden, durch unser Mitopfern. Wir feiern somit die Heilige Eucharistie, um an der stellvertretenden Hingabe Jesu Christi am Kreuzesopfer teilzunehmen, die in der Heiligen Messe gegenwärtig wird. So heißt es in der Nachfolge Christi, von der Aufopferung Christi am Kreuz und wie wir uns selber opfern sollen. Die Stimme des Geliebten, gleich wie ich mich selbst am Kreuz mit ausgestreckten Armen, mit bloßem Leib für deine Sünden Gott dem Vater freiwillig aufgeopfert habe, so zwar, dass nichts an mir übrig blieb, was nicht ganz zum Opfer der göttlichen Versöhnung geworden wäre, ebenso musst auch du mir alle Tage bei der Heiligen Messe dich selbst mit all deinen Kräften und Neigungen, so inbrünstig du nur immer kannst, zu einem reinen und heiligen Opfer freiwillig darbringen. Verlange ich wohl etwas anderes so sehnlich von dir, als dadurch, dass du dich bemühst, dich mir ganz zu übergeben. Was du mir immer außer dir selbst gibst, das achte ich nicht, weil ich nicht deine Gabe, sondern dich suche. Ganz klar sagt auch schon der heilige Paulus: Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, euch selber als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen. Das Gott gefällt, das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. Der einzelne Teilnehmer wird durch seine Mitfeier des eucharistischen Geschehens, wenn er nicht etwas durch die Sünde schon ganz desensibilisiert ist, hineingenommen in das heilwirkende Selbstopfer Christi. Und so wird er aufgefordert, auch sein eigenes Leben dem Selbstopfer Jesu Christi nachfolgend in den konsequenten Dienst des Schöpfergottes zu stellen. In unserer Zeit, im Wohlstand, einer Zeit, wo die Unterscheidung von Gut und Böse viel nicht klar ist, ist auch das Empfinden für die Erlösungsbedürftigkeit oder auch die Dankbarkeit für das unermessliche Geschenk der Gegenwärtigsetzung des Erlösungsgeschehens in der Heiligen Messe weithin verschwunden. Und die Kraft des Christentums liegt aber in der Teilnahme am Opfer Christi, liegt nicht in unseren Gemeinschaftsveranstaltungen als solchen. So oft ihr dieses Opfer darbringt, vollzieht sich das Werk der Erlösung für jeden und für die Welt. Und Maria hat in Fatima auch erklärt, nie wird etwas eine Messe für das Heil der Welt ersetzen können. Die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Opferaspekten sind besonders von dem, wie man scheint, größten Konzilstheologen Kardinal Charles Jaunet deutlich gemacht worden. Und er hat deutlich gemacht, dass die Vielzahl der dargebrachten Dinge nicht das Opfer vervielfältigt. Die Kirche bringt Brot und Wein dar, sie bringt Christus dar, sie bringt sich selbst dar. Und da gibt es nicht drei verschiedene Darbringungen, drei unterschiedliche Opfer. Eins das Brot, eins das Wein, ein anderes Christi, ein anderes der Kirche. Es gibt nur eine höchste Darbringung, nämlich die Christi, woran die Kirche mit allem, was von ihr abhängt, innerlich beteiligt ist. Das Erlösungsopfer am Kreuz ist dem himmlischen Vater dargebracht. Er selber ist Opferpriester und Opfergabe. Er hat sich eins gemacht mit denen, für die das Opfer dargebracht werden soll. Und dieses Opfer im Sinne der biblischen Theologie ist Anbetung, latreutisch. Es ist zugleich Sühnopfer für die Sünden der ganzen Welt. Und es ist auch eucharistisch, eine höchste Form der Danksagung. Jesus selber hat ja im Augenblick der Einsetzung Gott gedankt und das Opfer Jesus auch Bittopfer. Alles lässt sich mit biblischen Texten belegen. Und es ist ein für alle Mal dargebracht worden, um alle Zeiten zu erlösen. Wir müssen die substanzielle Gegenwart Christi als Priester und Opfergabe unterscheiden von der operativen Gegenwart seiner Opferhingabe. In beiden Fällen handelt es sich nicht nur um eine bildhafte Aussage, nicht nur eine metaphorische Aussage, sondern um Gegenwart im wahren und eigentlichen Sinn. Aber Gegenwart heißt nicht einfach dasselbe. Die substanzielle Gegenwart gehört zum Bereich der ontologischen Ordnung, die operative Gegenwart zum Bereich des Tuns und der dynamischen Ordnung, also die Aktualpräsenz. Kommen wir noch zur Frage des Handelns in persona Christi. Warum so viele Paramente bei der Heiligen Messe? Hat einmal ein Priester den verstorbenen Kardinal Volk gefragt. Und der hat geantwortet, damit sie dahinter verschwinden. Denn der eigentlich Handelnde ist ja Christus selber. Christus weiß um unsere Schwäche, der erlaubt aber Menschen in persona Christi zu handeln, unter Einbeziehung der ganzen Persönlichkeit. So ist der Priester am Altar nicht Repräsentant einer Gruppe, sondern er ist Christus selber, er handelt in persona Christi, leiht ihm seine Stimme. Und das bedeutet, wie man noch länger ausführen könnte, viel mehr als nur im Namen Christi handeln. Und der heilige Pfarrer von Ars hat einmal gesagt, der Priester würde sterben, wenn er genau wüsste, was es bedeutet, die heilige Messe zu feiern. Ich habe Ihnen hier noch einiges zu sagen, um das zu erklären, was Opfer bedeutet. Aber das möchte ich etwas kurz zusammenfassen, weil das vielen ja auch schon bekannt ist. Und hier ist das Messopfer eine aktuelle Präsenz, eine wirkliche Gegenwart des Kreuzesopfers. Und das entsteht aber nur, wenn die Kirche ihr Opfer mit dem Opfer Christi verbindet. Das ist nicht wichtig, jedes Wort der Heiligen Messe mitzubeten, dass der Priester betet. Der Priester ist ja der Hauptträger der Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers. Er muss die ganze Messe ohne Auslassung, ohne Veränderung beten. Aber wenn man bei der Heiligen Messe nur den einen Gedanken hat, Jesus geht durch sein blutiges Leiden zum Vater, ich schließe mich ihm an, dann hat man die Heilige Messe gut mitgefeiert. Und wir erkennen auch die Notwendigkeit der Mitfeier. In Leidensgemeinschaft mit Jesus muss man auch an seinem Leidensopfer teilnehmen. Das Messopfer ist also nicht bloß Gedächtnis des Kreuzesopfers, sondern Gedächtnis des Kreuzesopfers in der Gestalt des Opfers der Kirche. In der Wandlung geht unsere Gabe zu Gott empor. In der Heiligen Kommunion steigt sie zu uns nieder. Tätige Mitfeier. Ein oft missverstandenes Wort. Minimalistisch würde das heißen, ja, Mitfeier der Heiligen Messe, Erfüllung eines Kirchengebotes. Natürlich ist sie das auch, aber da geht es nicht nur um ein bloß Zuschauen, Zuhören. Da wäre ja die innerste Bedeutung des Geschehens am Altar noch gar nicht aufgegangen. Wir begegnen ja hier dem sterbenden, auferstandenen Herrn und gelangen in die engste Lebensgemeinschaft mit ihm, zur Ehre des dreieinigen Gottes. Ich muss nicht nur ein Gebot erfüllen, sondern, wie es im Psalm heißt, ich freue mich, da man mir sagte, wir gehen zum Haus des Herrn. So ist das heilige Opfer grundverschieden von einer bloßen Andacht. Bei anderen gottesdienstlichen Veranstaltungen sind wir die Haupthandelnden, die heilige Messe dagegen. Das bedeutet, dass Christus, der hohe Priester, der Haupthandelnde ist, der das Opfer des Kreuzes durch die Zeiten hindurch bis zu seiner Wiederkunft fortdauern lässt und uns in diese Hingabe des Opfers hineinnehmen will. In der Andacht sind wir zum Gebet aufgerufen. Im eigenen Opfer sollen wir uns Christus, dem Vater, hingeben und also selber mit allem, wir sind, und dieses Opfer bringen. So heißt es in dem bekannten Gebet: Nimm hin, o Herr, meine ganze Freiheit, nimm hin mein Gedächtnis, mein Verstand und mein Wollen und all mein, was ich habe oder besitze, hast du mir geschenkt, das alles schenke ich dir zurück und überlasse es ganz der Leitung deines heiligen Willens. Nur deine Liebe und deine Gnade gib mir, dann bin ich reich genug und verlange weiter nichts mehr. Tätige Mitfeier, das besagt also nicht Dialog mit dem Priester oder besteht auch nicht nur in der Körperhaltung. Die Äußerlichkeiten, die sollen uns ja helfen, zu einer inneren Mitfeier zu gelangen. Und zum Christsein gehört, dass wir geheimnisvoll mit Christus mitsterben, damit wir auch mit ihm auferstehen können in einem neuen Leben. Paulus sagt, ich ermahne euch, meine Brüder, euch selber als heiliges und lebendiges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst im Römerbrief. Die Mitte der Eucharistie ist, wie gesagt, die heilige Wandlung. Der Kommunionempfang ist nicht ein Wesensbestandteil der heiligen Messe. Gott hat den Menschen einbezogen in das Erlösungswerk. Das zeigt sich ja schon im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und die Lehre des mystischen Leibes versichert uns, die Kirche bringt nicht nur das Opfer dar, sondern bringt sich auch zusammen mit ihrem Haupt als Opfer dar. Kommen wir auf einige andere, weniger erfreuliche Dinge zu sprechen, die Irrtümer. Die Eucharistiefeier ist natürlich nicht einfach nur, vielleicht manchmal wird es so aufgeführt, wie ein schönes liturgisches Schauspiel, ein wohlklingendes Orchester- und Konzert am Hochfest mit dem repräsentierenden Bischof oder eine tolle Predigtveranstaltung mit mitreichender Ansprache, sondern das geht darum, sich mit allen Konsequenzen für das eigene Leben in das Geschehen um Leben und Sterben Jesu hineinziehen zu lassen. Die Heilige Messe ist also nicht einfach Versammlung der Gläubigen. Die versammeln sich ja, um an der Vergegenwärtigung des Kreuzes auf der Christi teilzunehmen und wie Maria und Johannes unter dem Kreuz zu stehen. Es geht also gar nicht in erster Linie um fromme Selbsterfahrungen. Nach Luthers Auffassung in seiner Schrift über die babylonische Gefangenschaft der Kirche, da heißt es, dass die Messe nichts anderes ist als eine Verheißung und der Glaube des Menschen daran. Das sei übrigens eine der größten papistischen Götzendienereien. Sie könne vielleicht noch Lob- und Dankopfer sein, aber niemals ein Sühnopfer. Christus sei im Brot oder zusammen mit dem Brot. Das ist die Kompanationslehre. Der Auftrag Christi, tut dies zu meinem Gedächtnis, ist für Protestanten erfüllt durch Wiederholung der Worte Jesu, durch Getaufte. Da brauche es keine eigens Ordinierten, ein ständiger Karfreitag ohne Gründonnerstag vorher. Für uns setzt die Kommunion ja die objektive und opfernde Hingabe des Gründonnerstags voraus, durch die bevollmächtigten Inhaber des eigenen Sakramentes. Christus hat übrigens nicht gesagt, erinnert euch daran, sondern er hat gesagt, tut dies. So hat schon Cajetan erklärt, 1531. Da kommt es gar nicht auf das Aussprechen an, sondern auf das Handeln. Da geht es nicht um eine einfache Weihe, Segnung oder Konsekration, sondern ein Bewirken des Leibes Christi, insofern er sich für uns in der Weise des Opfers hingegeben hat. So hat Cajetan schon sehr klar den objektiven Charakter der Anamnese, den Sinn der Wiederholung, verdeutlicht. Osiander suchte diesen Irrtum einer Impanation Christi zu erneuern. Luther hat sich dagegen gewandt, man berief sich auf eine angebliche Ubiquität des Leibes Christi. Und so heißt es auch in der Konkordienformel, dass der Auferstandene auch als Mensch alles wisse, alles vermag, allen gegenwärtig ist und daher auch leicht sein Leib im Abendmahl mitteilen könne. Ubiquität, Jesus als Mensch überall, kann man sich fragen, warum dann in die Kirche gehen, nicht? Der Jörg Baur hat das vor einigen Jahren wieder aktualisieren wollen. Da gab es sophistische Umdeutungsversuche der Synode von Pistoia 1786, die hat auch Papst Paul VI. Erwähnt und geraten, sich davon zu distanzieren. Diese Synode hatte, wie gesagt, ja geraten, in der Predigt die Transsubstantiation beiseite zu lassen, das ist eine Spitzfindigkeit. Und Christus hat nicht gesagt, in diesem Brot ist mein Leib, somit ist eigentlich schon intrient der Irrtum der Kompanation, also ein Nebeneinander von Brot und Leib Christi ausgeschlossen. Die Vorstellung zum Beispiel, Jesus sei in der Hostie wie ein Goldstück im Brot. Manche Irrtümer über das Wissen Jesu hängen zusammen mit anderen Irrtümern über manche Irrtümer, die Eucharistie hängen zusammen mit Irrtümern über das Wissen Jesu. Ja, nach Karl Rahner müsse es historisch gesehen offen bleiben, ob und in welchem Sinne der vorösterliche Jesus seinen Tod eine erlöserische Funktion zugeschrieben habe. Und dann gab es einen Professor Kessler, der meinte, es lage nicht in der Absicht Jesu, die Menschen durch seinen Tod zu erlösen. Der habe seinen Tod nicht als Sühnopfer verstanden, sondern das sei Prophetenschicksal gewesen, kein Sonderfall. Klar, damit verflüchtet sich auch der Sinn des eucharistischen Opfers. Wir wissen ja, dass Christus auch in seinem menschlichen Wissen vorausgesehen hat, wofür er gelitten hat. Aber auch die Menschen, die ihm zuliebe, das möglich machen, was auch die Kinder von Fatima genau gewusst haben, besser als manche Theologen, nämlich dass möglich ist, Christus zu trösten, weil er das schon vorausgesehen hat, auch die guten Werke. Die meisten Irrtümer hängen zusammen mit einer Marginalisierung oder Ablehnung des Opfercharakters der Heiligen Messe. Da gibt es einen Historiker, angenannt Lehrstuhl, der hat also besondere ideologische Voreingenommenheit. Der sagt einfach, offerre heißt so viel wie nehmen. Das ist eine ziemliche Manipulation des Textes. Die Messe sei ursprünglich nicht als Opfer gefeiert, sondern später umgedeutet worden. Wenn die Opfergabe nicht dargebracht wird, dann ist aber auch die Realpräsenz nicht mehr vorhanden. Dann kann man das nur so umschreiben wie ein neuerer Autor, in diesem Leib Brot bin ich euch in meiner Liebe nah. Nicht, das sind so vage Formulierungen, die auch schon am Rand der Heresie sind. Die Präfation vom Heiligsten Sakrament im Missale sagt, Christus hat sein Leib und sein Blut uns als Opfer anvertraut, damit an allen Orten deinem Namen die einzig wohlgefällige reine Darbringung als Opfer dargebracht werde. Schließlich heißt es dann auch, dass wir mit ihm zusammen zu einer Opfergabe werden. Da ist also das Missverständnis des Opfers als bloß eine Abgabe ausgeschlossen. Die Heilige Messe ist auch Sühnopfer. Die schon Abelard hatte hier Zweifel. Er wurde auf dem Konzil von Jean 640 verurteilt. Ein Protestant, Socinus, Unitarier, hat im Leiden Christi nur ein Beispiel der Liebe gesehen. Aber der schärfste Gegner des Sühnecharakters war dann Schleiermacher. Diese, seine modernistische Lehre, wurde verurteilt im Dekret Lamentabili. Und auch die Enzyklika Humani Generis hat die davon beeinflussten Meinungen verurteilt, die zur sogenannten Nouvelle-Theologie gehören. Auch der sogenannte holländische Katechismus war davon beeinflusst, wo man eigentlich nur eine Karikatur der Sühne-Lehre bekämpft hat. Nach dem Autor Bösen sind so Opfertermini wie Sühnold, Altarblut, bei Paulus übertragen, metaphorisch gemeint. Und so hat er hier nur bedeutet, sich demjenigen weihen, dem der Altar konsekriert ist, dem der das Opfer dargebracht wurde. Da gibt es einen Liturgieprofessor aus Erfurt, der mal von KNA zitiert wurde. Und der meinte, die Frage stellen zu müssen, wie die tägliche Liturgie das Amtsverständnis von Priestern falsch geprägt habe, weil nämlich das Menschen dann anderen gegenüber Machtfantasien entwickelt hätten und auch ausgelebt hätten. Da hat auch der Journalist Windermüller deutlich gesagt, eigentlich spätestens seit dem Weltjugendtag in Köln 2005, wo die Eucharistie, die Anbetung neu in den Mittelpunkt gestellt worden ist, da dürfte auch der letzte Trottel kapiert haben, dass eine Erneuerung der Kirche eben nur von der Eucharistie ausgehen kann. Die Vermittlung der Gnadengaben in der Eucharistie ist eine Folge der Hingabe Christi. Die Bewegung geht da sozusagen von oben nach unten, via Descendus. Die Opferhingabe des Gottmenschen selber ist theozentrisch, das heißt nach oben zum Vater hin orientiert, via Ascensus. Und in diese Hingabe können auch wir mit hineingenommen werden. Und diese Orientierung auf Gott hin, die hat den Vorrang. Irgendein selbstmächtiges Tun ist dabei ja eigentlich ausgeschlossen. Die Gefahr besteht, den Gottesdienst von den transzendentalen Bezügen zu lösen, auf gemeinschaftliche Aktivitäten zu reduzieren. Da wird die Messe mit Kommunion als Gemeinschaftsmahl verstanden vorwiegend und dann gilt es als diskriminierend, davon ausgeschlossen zu sein. Und die mit möglichst vielen Helfern äußerlich agierende Gemeinde drängt dann das Opfer Christi in den Hintergrund, so als wäre es nur eine Selbstfeier der Gemeinde. Aber in jeder Messe erleben wir in der Gegenwart, in der Gleichzeitigkeit des Opfers Christi. Der heilige Johannes Chrysostomus hat im 4. Jahrhundert schon gesagt, wir opfern immer das gleiche Lamm und nicht heute das eine und morgen ein anderes, sondern immer dasselbe. Aus diesem Grund ist dies Opfer immer nur eins. Auch heute bringen wir jenes Opferlamm dar, das damals geopfert worden ist und das sich niemals verzehren wird. Da gibt es einen Autor, Jorissen, der scheint das Opfer einseitig in der Selbstdarbringung der katholischen Christen zu sehen. Aber tatsächlich ist es Opfer Christi, der durch den Dienst der Priester für die Kirche wirksam wird. Die Folgen. Auch Hans-Urs von Balthasar hat einmal beklagt, die Würde der Liturgie, in seinem Buch Die Würde der Liturgie, sagt er über die neuen Verhältnisse, etwas Geschmackloses ist seit dem falsch ausgelegten Konzil in die Liturgie eingedrungen. Die Jovialität, die Anbiederung, das Zelebrieren mit der Gemeinde, diese ist zum Beten und nicht zu einem gemütlichen Austausch gekommen. Die Neigung einer Gemeinde, sich selber zu feiern statt Gott, wird sich unvermerkt, aber auch unbedingt steigern, wenn der Glaube an die Realität des eucharistischen Ereignisses verblasst. Noch also ein krasses Beispiel, es gibt ja viele. In Limburg wurde 1931 eine große Kirche gebaut mit 800 Sitzplätzen, jeden Sonntag 5 Gottesdienste. Da gab es 4.000 Gottesdienstbesucher. Heute haben sie nur eine Sonntagsmesse, 90 Gläubige, eine Abnahme von fast 98%. Und von denen gehen nach Auskunft des Pfarrers etwa 10% zur Beichte. Aber auch beachtlich auch Autoren sind hier oft nicht so klar. Spähmann hat zum Beispiel im Begriff der Transsubstantiation eine irrige philosophische Voraussetzung gesagt. Er sagt, es gibt keine Brotsubstanz, die in den Substanz des Leibes Christi gewandelt werden könnte. Das sind Artefakte, Mischungen wie Brot, und die haben kein selbstständiges Sein. Allerdings bei chemischen Verbindungen anerkennt er Substanzen. Das Konzil von Trient hat ja nun ausdrücklich bestanden, wie wir gesagt haben, auf dem Wort Transsubstantiation. Aber Spähmann wollte dafür lieber sagen Substantiation. Und er sagt, Brot sei definiert durch eine Reihe von Eigenschaften. Und jenseits dieser Eigenschaften sei es nichts. Mit anderen Worten, Brot sei keine Substanz. Da gibt es auch eine andere Aussage, die ähnlich klingt. Brot und Wein haben ihre Lebenserhalt und Bedeutung nicht zuerst aus ihrem an sich sein vor Gott, sondern aus ihrem vom Menschen in einem geschichtlichen, kulturellen Kontext wirkte für uns sein. Dieses Bestreiten der Substanz lässt sich aber kaum vereinbaren mit dogmatischen, festgelegten Formulierungen. In der Ansprache eines hochrangigen Vertreters der Kirche, da hieß es einmal, in der Eucharistie ist Gott in einem Stück Brot enthalten. Bei dieser Formulierung könnte man ein klares Bekenntnis zur Verwandlung und auch den Ausschluss der verurteilten protestantischen Irrlehre der Kompanation oder Impanation vermissen. Vor der Wandlung beten wir ja mit der Kirche oft, segne dieses Brot. Da wünscht man sich, dass es eigentlich noch häufiger heißen würde, verwandle dieses Brot, damit eben auch dieser Irrtum der Impanation oder Kompanation ausgeschlossen wird. Völlig daneben war die Äußerung eines Liturgikers, auf die Kardinal Müller hingewiesen hat. Ein deutscher Liturgieprofessor setzte sich selber, so sagte Müller, unfreiwillig in schlechtes Licht und offen in Widerspruch zum Zweiten Vatikanischen Konzil, als er die tägliche Feier der Eucharistie, in der sakramental die Hingabe Jesu am Kreuz aus Liebe für die Menschen gegenwärtig wird, als Grund für die pädophilen und homophilen Missbrauch der Sexualität ausgeben wollte. Denn das Konzil sagt, im Mysterium des eucharistischen Opfers, dessen Darbringung die vornehmliche Aufgabe des Priesters wird, wird beständig das Werk unserer Erlösung vollzogen. Darum ist die tägliche Feier dringend empfohlen, so im Konzil. Wir haben eine Erklärung von 5 Kardinälen und Bischöfen von der Osterwoche dieses Jahres, wo die häufigsten Irrtümer genannt werden. Texte sind wichtig, man sollte sich schon zu eigen führen. Ich kann sie gerne auch jemand, wie gesagt, zuschicken. Ich nehme mal den zweiten. Wir glauben, dass der Heilige Messe, wenn sie vom Priester, der die Person Christi darstellt, Kraft der durch das Weihsakrament empfangenen Gewalt gefeiert und im Namen Jesu Christi und der Glieder seines mystischen Leibes dargebracht wird, das Opfer von Kalvaria ist, das auf unseren Altären sakramental vergegenwärtigt wird. Wir glauben, dass in der Weise, wie Brot und Wein vom Herrn beim heiligen Abendmahl konsekriert und in sein Leib und sein Blut verwandelt worden sind, die er für uns am Kreuz geopfert hat, auch Brot und Wein, wenn sie vom Priester konsekriert werden, in den Leib und das Blut Christi verwandelt werden, der glorreich in den Himmel aufgefahren ist. Und wir glauben, dass die geheimnisvolle Gegenwart des Herrn unter dem, was für unsere Sinne in derselben Weise wie vorher fortzubestehen erscheint, eine wahre, wirkliche und wesentliche Gegenwart ist. Und dann geht diese Erklärung noch ein auf den Opfercharakter. Die Behauptung, das Volk bringe zugleich mit dem Priester das Opfer dar, hat nicht den Sinn, als ob die Glieder der Kirche ebenso wie der Priester selber die sichtbare liturgische Handlung vollzögen. Das ist ausschließlich die Aufgabe des von Gott dazu berufenen Dieners. Sie bedeutet vielmehr, dass das Volk seine Gesinnungen des Lobes, der Bitte, der Söhne und der Danksagung mit den Gesinnungen oder der inneren Meinung des Priesters, ja des hohen Priesters selber, zu dem Zwecke vereinigt, dass sie in der eigentlichen Opferdarbringung auch durch den äußeren Ritus des Priesters Gott dem Vater entboten werden. Diese Feststellungen sind wichtig, besonders wenn man denkt, dass manchmal der Sühnecharakter der Messe in Frage gestellt worden ist. Ein kurzes Wort zu der bevorstehenden Amazonas-Synode. Da wurde auf einem vorbereitenden Kongress vorgeschlagen, in der Messe statt Brot das Produkt Yucca zu verwenden. Aber Christus hat keine Vollmacht gegeben, die Materie der Eucharistie zu verändern. Der Versuch dazu, das würde ja eine neue Religion begründen. So haben erklärt etwa Kardinal Burke oder Bischof Athanasius Schneider. Dieses Vorbereitungsdokument Instrumentum Laboris verlangt jetzt eine Dezentralisation, eine Inkulturation der Liturgie. Und die Kritik sagt dazu sehr scharf, das komme ja eigentlich auf Indifferentismus, auf Relativismus und auf liturgischen Experimente hinaus. Tatsache ist, viele Kulturen, zu denen die Missionare den Glauben gebracht haben, haben Umkehr gebraucht, Überhöhung gebraucht. Da konnten vielleicht einige von Irrtum und Sünde gereinigte Elemente benutzt werden für die formgebenden Kräfte des Christentums. Aber wenn überhaupt etwas übernommen werden konnte, dann war das eben nur etwas, was gereinigt war von Sünde und von Irrtum. Dankeschön. Das Dokument sagte eigenartigerweise, Liebe gefalle Gott in jeder Religion. Und nach der Heiligen Schrift ist aber nur die vom Heiligen Geist eingegossene übernatürliche Gottesliebe Gott wohlgefällig. Natürlich gute Handlungen sind eigentlich nichts Besonderes. Auch die größten Halunken haben ihre Kinder lieb gehabt oder Hunde gestreichelt, Autobahnen gebaut. Aber das hat keinerlei übernatürlichen Wert und kein Verdienst für den Himmel. Obwohl das keine Sünden waren, so als solche gesehen, keine Sünden waren. Also dieses natürliche Gutmenschentum, das reicht ja nun wirklich nicht. Nun werden aber hier manchmal mit diesem Wort Liebe alles Mögliche bezeichnet. Die Bischofskonferenzen sind aufgefordert worden, die eucharistischen Riten ihren Kulturen anzupassen. Da haben wir diesen Begriff Inkulturation, sehr vage, sehr problematisch. Der kommt eigentlich eben auf Experimentalismus hinaus. Da hat der ehemalige Chefredakteur des Catholic Herald scharfe Kritik geübt in einem Interview mit dem katholischen Fernsehsender in EWTN, an diesem Arbeitsdokument. Er sagt, ganz wörtlich, das sei Müll und empfahl, diese Synode abzusagen. Manchmal klinge das wie eine Disney-Produktion, wie eine Version des Films Avatar, geschrieben von 80-jährigen europäischen Sozialisten. Nicht? So kritisiert er, weil das so eine Art Naturromantik ist. Aber der Bischof von Essen, der Präsident von Adveniat, hat im Mai davon gesprochen, dass die Amazonien-Synode eine Zensur in der katholischen Kirche sein werde, wo nichts mehr so sein werde wie vorher. Aber eine eigentliche Zensur, wörtlich genommen, ist hier in der Kirche, dem mystischen Leib Christi, gar nicht möglich. Und hier sagte auch der frühere Nuntius von Vereinigten Staaten, der Erzbischof Vigano, die Gestalt Jesu fehle in diesem Arbeitsdokument. Und Kardinal Brandmüller hat sehr klar gesagt, niemand, der die gegenwärtige Situation der katholischen Kirche aufmerksam beobachtet, wird im Ernst glauben, dass es bei der Synode im Oktober wirklich um das Schicksal der Amazonaswälder und ihrer Bewohner. Es sind nicht mehr als gerade die Hälfte der Einwohner von Mexico City gehen soll. Amazonas ist nur das Etikett. Der Geist in der Flasche, der heißt anders, nämlich radikaler Umbau der Kirche nach einem bekannten Programm. Soweit der Kardinal. Opfer und Mahl. Dazu noch einiges. Kreuzesopfer und Messopfer sind in Bezug auf Opfergabe und Opferpriester identisch, so hat das Konzil definitiv gelehrt. Der Opferbegriff steht in der Spitze, im Katechismus, auch in der Liturgiekonstitution. Denn der Sinn der Eucharistie ist primär die Verherrlichung Gottes. Die Mitteilung des Sakramentes ist Wirkung, ist Folge davon. Und so wurde auch 2004 noch erklärt, die Eucharistie sei nicht nur ein Gastmahl, sondern vor allem und auch Rauch und vor allem ein Opfer. Das Konzil von Trient hat ganz klar gesagt, die Eucharistie ist vere et proprium sacrificium, nicht nur eine nuda commemoratio, nicht nur ein bloßes Gedächtnis eines vergangenen Opfers. Auch der heilige Thomas hat klar unterschieden zwischen Opfer und Sakrament. Die Kirche unterscheidet dies deutlich. Opfer und Mahl, die haben eine gegenläufige Zielrichtung. Einmal empfangen, auf der anderen Seite geben. Schon deshalb kann man beides, Sakrament und Opfer, nicht einfach gleichsetzen. Und der Akt der göttlichen Liebe gegenüber dem Geschöpf kann nicht identisch sein mit einem Akt der Liebe des Geschöpfes gegenüber Gott. Sakramentenempfang und Opfer der Erbringung sind gewissermaßen hier Gegensätze. Die unmittelbare Wirkungskraft des Sakramentes, das ist diejenige, für die das Sakrament eingesetzt ist. Das Sakrament ist aber nicht direkt zur Sühne, sondern als geistliche Nahrung zur Vereinigung mit Christus eingesetzt. Die Wirkung des Opfers dagegen ist die Sühne, die Anbetung. Und das finden wir ja auch bestätigt im Kirchengebot. Viele Jahrhunderte hat die Kirche dazu verpflichtet, am sonntäglichen Messopfer teilzunehmen. Dagegen der Empfang der Heiligen Kommunion ist nicht in dieser Weise nur einmal im Jahr vorgeschrieben. Wir haben ein Standardwerk von Josef Andreas Jungmann, der sich in diesem Sinne auch geäußert hat. Und das Konzil von Trient spricht von einer Gegenwärtigsetzung des Opfertodes Christi. Auch in der Enzyklika Mysterium Fidei haben wir klar Messopfer und eucharistisches Mahl unterschieden. Der frühere Präfekt der Glaubenskongregation, Gerhard Ludwig Müller, hat analysiert. Die Diskussion in Liturgiewissenschaft und Pastoral im 20. Jahrhundert, ob die Messe ein Opfer oder Mahl sei, zeugt nicht von theologischem Tiefgang. Verkündigungspsychologische Strategien dominieren die Theologie, führen zum Substanzverlust im Glauben. Unbestreitbar ist die Messe der Realität nach die sakramentale Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers Christi. Dadurch konstituiert er die Kirche als sein Leib. Völlig abwegig ist daher die These, in den ersten beiden Jahrhunderten haben sich die Eucharistiefeier nur als ein bloßes Essen von Brot und Wein vollzogen, bei dem man an Jesus inklusive seines Todes zurückgedacht habe. Der Tisch, an dem die Eucharistie gefeiert wurde, habe keine Merkmale eines Altares und damit die Eucharistie keinen Opfercharakter aufgewiesen. So also ganz klar, ähnlich auch Kardinal Ratzinger. Leider gibt es auch andere Stimmen, die hier jetzt nicht im Einzelnen aufgeführt werden können. Da gibt es bei Bouyer etwa eine Gleichsetzung von Opfer und Mahl. Nichts anderes. Das Opfer ist ein heiliges Mahl und nichts anderes. Und diese Gleichsetzung, das ist nun sei ein Missverständnis, dass man beides als Opfer ansieht. Der heilige Augustinus sei daran schuld. Wir sehen hier also die Gestalt Jesu verharmlost, wo die Liebe Gottes in das Billige eines bloßen lieben Gottes degeneriert ist. Und da geht es um philanthropische Weltverbesserung. Eucharistie wird zu einem Brudermahl verkleinert und den leidenden und sich opfernden Gott zu verstehen. Das gelingt aber nur in der Gottesliebe. Leider verzichtet auch das neue Gotteslieb überall seit 2013 auf eine klare Darlegung der Wesensverwandlung. So hat, das sei zum Schluss noch gesagt, Kardinal Ratzinger als Professor die theologische Debatte analysiert. Und bevor er Papst war, hat daraus gefolgert, das Mahl kann nicht die Grundgestalt der Eucharistie sein. Und dazu erklärte auch Professor Hauke, die Sinnbestimmung nimmt Maß am Namen der Eucharistie für die Messfeier und trifft zweifellos einen zentralen Gehalt. Aber der umfassendere Gehalt scheint freilich derjenige des Opfers, der sich schon bei den frühen griechischen Kirchenvätern findet, in Begriffen wie Thysia oder Prosphora. Und das Opfer umfasst gewissermaßen den Lobpreis und die Danksagung, aber auch die Bitte und die Sühne. Und umfassender und treffender als die Rede, diese übliche, von der Eucharistiefeier, scheint darum in der deutschen Sprache die leider in Vergessenheit geratene Bezeichnung des heiligen Messopfers als Grundgestalt oder verzüglicher Sinngehalt der Messopfer, erscheint das Opfer, zu dessen Integrität auch die sakramentale Mitteilung des Heiles und das eucharistische Gastmahl gehören. Das müsste also auch in der konkreten liturgischen Feier zum Ausdruck kommen. Eigenes Thema noch. Die zentralen Aspekte des Opfers der christlichen Altäre sind Sacrificium Laudis, Gratiarum Actionis, Propitiatorium et Satisfactorium, Lob, Danksagung, Sühne und Genugtuung. Wenn man einen dieser Aspekte vernachlässigen würde, dann kommt man zu einer verhängnisvollen Verengung und schließlich sogar zu einer Häresie. Gerade der Sinn der Heiligen Messe als Opfer und Sühne, die aktuell Präsenz, der erlösenden Hingabe Christi, ist von Anfang an in der Kirche bekannt als wesentliches Element, das also nicht durch Überbetonung des Gemeinschaftscharakters verdunkelt werden darf. Ich bedanke mich für die Geduld, die Aufmerksamkeit, besonders wenn es zu schnell war.
Sie hörten den Vortrag zum Thema «Zur Realpräsenz und Aktualpräsenz Christi» mit Professor Dr. Johannes Stöhr. Eine Aufnahme im Rahmen des theologischen Sommerkurses «Eucharistie» an der Gustav-Siewert-Akademie in Oberbierbronnen in Deutschland. Sie haben eingeschaltet bei Radio Gloria, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir danken Ihnen für Ihre Verbundenheit und Unterstützung und wünschen Ihnen für das weitere Programm viel Freude und Gottes Segen.